Gestern im Tatort in der ARD, da ging's hoch und heilig her. Der Münchner Tatort, der spielte nämlich in einem Kloster. Der Titel Wunder gibt es immer wieder und da ging's um eine bluttränenweinende Madonna und das uneheliche Kind einer Nonne, um viel Geld und um den Erhalt des Klosters. Aber waren das jetzt einfach nur gesammelte katholische Klischees oder hatte das Hand und Fuß auch aus katholischer Sicht? Jan-Hendrik Stehens ist bekennender Tatort-Fan und hat gestern auch mit theologischen Augen zugeschaut. Willkommen zum Faktencheck, Jan-Hendrik.
Hallo Hilde, sei gegrüßt.
Was war denn das erstmal für ein Kloster? Das sah ja sehr schön aus, in dem der Tatort da spielte. Ist das ein reales Kloster?
Ja, da wurden keine Kulissen neu gebaut. Das ist das Kloster Reisach. Das befindet sich im Landkreis Rosenheim, also in Bayern, und ist seit 2019 allerdings eben verlassen. Da waren unbeschuhte Karmeliten drin und die haben dann auch, weil sie dann immer weniger wurden, 2019 dieses Kloster aufgelöst und die Ordensleute sind dann nach Polen abgezogen worden. Und der Freistaat Bayern ist im Augenblick der Eigentümer dieses ehemaligen Klosters Reisach.
Und vermietet das offensichtlich dann als Filmkulisse. Gleich zu Beginn des Tatorts ging es um zwei Monsignori vom Vatikan geschickt. Die waren im Kloster, um zu prüfen, ob eine Madonna, so wie das eine der Nonnen beobachtet hatte, tatsächlich Bluttränen weint. Also ob hier ein Wunder passiert ist. Ist das in Wirklichkeit auch so? Schickt der Vatikan Gesandte aus, wenn es darum geht, Wunder zu überprüfen?
Ja, also ich meine, es muss ja alles überprüft werden, bevor es überhaupt zu einer Anerkennung kommt. Denken wir mal an die letzten Jahre zurück. Da war ja immer mal wieder dieser Wallfahrtsort Medjugorje in Bosnien im Gespräch, der ja vom Vatikan oder eben kirchlich nicht offiziell anerkannt ist. Da ist ja mal vor einigen Jahren ein Visitator vom Vatikan hingeschickt worden, um sich das eben vor Ort anzuschauen. Und ähnlich läuft das auch bei anderen Dingen ab, zum Beispiel auch in Lourdes, wo ja immer wieder Heilungswunder geschehen sollen. Das muss natürlich überprüft werden, bevor sowas anerkannt wird. Ob das dann allerdings immer Monsignori ist, sieht natürlich im Film ein bisschen schicker aus, wenn da zwei so Italiener mit Priesterkragen ankommen. Normalerweise sind das dann aber auch die entsprechenden Wissenschaftler. Also zum Beispiel im Fall Lourdes gibt es eine entsprechende Kommission des Vatikans. Dieser Kommission sitzt aber zum Beispiel ein Arzt vor, also ein Laie. Ne? Und die überprüfen diese Dinge dann. Und 2016 hat der Vatikan auch nochmal das Level ein bisschen angehoben, bevor er überhaupt solche Wunder anerkennt. Also tatsächlich, ich nochmal eben das Beispiel Lourdes. Bei diesen Heilungen von 7000 Heilungen sind ganze 69 überhaupt als Wunder anerkannt. Also tatsächlich, so etwas muss überprüft werden. Insofern ist also hier nicht irgendetwas frei erfunden worden in diesem Tatort.
Im Kern ging es dann aber tatsächlich um die Existenz des Klosters, das die Nonnen natürlich unbedingt erhalten wollten. Die wollten ihr Zuhause behalten. Und da hieß es eben immer, dass ein Kloster geschlossen werden muss, wenn da weniger als 7 Ordensschwestern oder Ordensbrüder leben und arbeiten. Stimmt das?
Das kommt auf den Orden an. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Orden mit Konventen, zum Beispiel bei den Franziskanern, die Olper-Franziskanerinnen zum Beispiel, unsere Schwester Katharina Hartleib. Da gibt es eben außer dem Mutterkloster eben ganz viele kleine Konvente und die Konvente sind unterschiedlich groß. Und je nachdem, was die auch für einen Auftrag haben. Also es gibt nicht diese magische Zahl von 7. Und das wird auch von Orden zu Orden ganz, ganz unterschiedlich natürlich gehandhabt. Und meistens ist es so, dass die Orden, meistens der Generalobere oder eben die entsprechende Kongregation oder was weiß ich, je nachdem, was für ein Orden es ist, dann entscheidet, welche Niederlassung aufgelöst wird oder nicht. Also es ist normalerweise nicht der Vatikan oder das Bistum, was so etwas ausspricht. Wir erinnern uns vielleicht noch hier als der Michaelsberg in Siegburg, die als die Benediktiner da weggegangen sind. Das war eine Entscheidung des Ordens, also der Zentrale des Ordens, der Kongregation, und das Erzbistum Köln hat sozusagen dann eben dieses Kloster übernommen und die unbeschuhten Karmeliten dorthin geholt. Also im Regelfall entscheiden das die Orden selbst.
Die Nonnen im Tatort, die haben immer wieder gebetet, gesungen, Stundengebete gehalten, gregorianische Gesänge. Während der Mahlzeit haben sie geschwiegen und sich einen Text verlesen lassen. Ist das tatsächlich so? Ist das im Klosterleben im Jahr 2021 auch noch so?
Es kommt darauf an, in welchem Kloster man ist. Und da ist auch wieder die Frage, um was für einen Orden geht es denn hier? Natürlich, das gibt es noch bei Benediktinern zum Beispiel. Also wer dort zu Gast ist in der Klausur und eben auch an den entsprechenden Mahlzeiten teilnimmt, da gibt es eine Tischlesung. Und beim Essen wird sich nicht irgendwie munter unterhalten. Das ist völlig richtig. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, was für ein Orden es ist. Und das ist eben eine Unschärfe in diesem Tatort auch gewesen. Es wurde nicht thematisiert, um was für ein Orden es geht. Also dieser der Habit, den die Ordensschwestern da getragen haben, lässt sich da nicht besonders einfach zuordnen. Also dieses graue Skapulier, also dieser Überhang, das passt eigentlich nirgendwo hin. Und weil das nicht thematisiert wird, hat man natürlich auch entsprechende Freiheiten, also ein bisschen benediktinisch hier, ein bisschen franziskanisch da, also so eine bunte Mischung. Und deswegen kommt es natürlich auch hier in diesem Film zu ein paar Ungereimtheiten. Aber ich würde mal sagen, also dieses mit Tischlesung würde ich eher auf einen monastischen Orden, also wie Benediktiner zum Beispiel, würde ich das hinordnen. Dadurch aber, dass unter dem Schleier auch eben zum Teil die Haare hervorschauen, das deutet eher in eine andere Ordensrichtung, die eben nicht monastisch ist, also zum Beispiel eben bei Franziskanern oder Ähnlichem.
Stichwort Ungereimtheiten hast du gerade schon selbst gesagt. Hast du dann noch was anderes festgestellt, außer dass eben dieser Orden da so vage blieb und nicht genau benannt wurde?
Ja, also ich sag mal so, es gab zwei so Dinge, die waren so typisch klischee-mäßig und auf Twitter wurde auch munter diskutiert. Also dieses Tischgebet, was dann eben die Oberin oder die Priorin oder wie man sie auch nur nennen mag, von Grüner Haarfuch gespielt, vorgebetet hat, da war ja eben dieses normale Tischgebet aller Augen. Und dann kam aus diesem Psalm 23 das Zitat und muss ich auch mal in finsterer Schlucht. Ich fand das so albern, das habe ich erstens so noch nie gehört, diese Verbindung. Mich hat es natürlich sofort an Sister Act erinnert, wo Dolores, also als, ich weiß nicht, wie heißt denn jetzt da, als sie da in das Kloster als Schwester reingegangen ist, dann auch das Tischgebet vortragen sollte. Und genau in diesem Vers aus Psalm 23, da dachte ich auch nur Klischee, das Grüßen. Ja, und auch ein bisschen merkwürdig fand ich tatsächlich eben das Stundengebet. Ich meine, Latein, natürlich, es gibt Orden, die feiern die Stundenliturgie in lateinischer Sprache, aber dass die Oberin eine Oktav tiefer singt als der Rest ihrer Schwestern. Ich bin sowieso immer als Mann sehr irritiert, wenn neben mir eine Frau sitzt, die genau in meiner Tonlage dann singt. Das hatte einmal was.
Soll vorkommen.
Ja, soll vorkommen. Aber ich fand das da in diesem Konvent etwas merkwürdig. Und was auch merkwürdig war, und da dachte ich auch, wahrscheinlich ist da die siebte Schwester versteckt, die es ja dann doch nicht gegeben hat. Irgendjemand hat Orgel gespielt. Aber es war keine Orgel zu sehen. Und das war auch keine Schwester an der Orgel. Aber irgendjemand hat bei dem Psalm, hat die Psalmen eben mit der Orgel begleitet. Also das war ein bisschen strange, aber gut. Ich meine, so ist es halt. Wir sind natürlich in diesen Themen etwas versierter und erkennen eben solche Dinge sofort. Wenn es da jetzt um Fußball ginge oder so, da würde ich wieder alles glauben, was da in dem Film passiert. Und da wird wahrscheinlich ein Fußballexperte genauso sagen, also das hier geht aber nicht und das ist nicht ganz richtig. Aber so ist es vermutlich eben in der Filmbranche wirklich fast überall.
Ganz kurz zum Schluss, fandst du den Tatort denn jetzt gut oder nicht?
Mittelprächtig. Also es war ein bisschen... Also ist immer so, dass ein Film mit Klischees spielt, um bestimmte Dinge zu überspitzen, das ist okay, das kennt man ja auch. Man will ja auch eben so ein bisschen auch, will ja auch so auf bestimmte Dinge hinweisen, aber zum Teil war es ein bisschen sehr konstruiert, die Auflösung kam sehr geballt am Ende irgendwie und es war relativ viel auf Mal, aber so richtig gepackt hat er mich eigentlich nicht. Dem Kritiker vom Spiegel war er dann zu wenig kirchenkritisch. Also die hätten sich vermutlich wahrscheinlich noch mehr Kinderzeugungen oder so vorgestellt oder vielleicht sogar noch was mit Missbrauch oder sowas. Und ich würde mal sagen, so im mittelprächtigen Bereich würde ich den Tatort eher so anordnen.
Jan-Henrik Stehns aus unserer Theologieredaktion mit seiner Revue des Tatorts gestern. Wunder gibt es immer wieder, ein Tatort im Klostermilieu. Vielen Dank.
Bitteschön.